So, da sind wir wieder bei Shiny's Command mit einer neuen Folge und mit, ja, seit jetzt quasi zwei Co-Hosts, nämlich heute natürlich mein Stamm-Co-Host ist erstmal am Start. Over, schön dich zu sehen.
Schön, dass ich der Stamm-Co-Host bin. Freut mich auch, wie immer, wieder hier zu sein und freue mich sehr auf die Folge, die wir heute haben.
Und dann haben wir noch Flo alias Classic Side Part, den einige wahrscheinlich kennen werden von Oops All Salt, der ja uns auch weiter verstärken wird, weil wir gesagt haben, wir brauchen mehr kontroverse Meinungen, mehr kontroverse Ansichten und dafür ist Flo prädestiniert. Schön, dass du dabei bist.
Ja, sehr cool, dass das so geklappt und dass ihr mich dabei haben wollt. Und ja, für Kontroverse sorge ich immer gerne. Insofern bin ich heiß wie Frittenfett auf alles, was kommen mag und wird.
Und wir schauen natürlich, wie heiß und kontrovers das heute wird. Wir sprechen über das Thema Midpower, also was ist Midpower eigentlich? Und werden auch noch ein bisschen gucken, okay, was sind unsere individuellen Definitionen und ob wir es schaffen können, am Ende was zu operationalisieren, also zu vereinheitlichen oder ob das gar nicht möglich ist. Mhm. Eins vorweg schon mal für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, jetzt sind sie zu dritt und das wird immer so bleiben. Wir werden auch weiterhin Gästinnen dabei haben. Ich werde auch weiterhin die Interviews führen. Das heißt, für Abwechslung ist in jedem Fall gesorgt. Aber diese Dreierkonstellation, die werdet ihr auf jeden Fall ab jetzt öfters hören. Und ja, dann würde ich sagen, du startest gleich. Nämlich die erste Frage, die wir uns jetzt heute stellen werden, ist, was ist eigentlich Midpower, beziehungsweise was ist unsere persönliche Definition, also was kommt da alles rein? Ich würde sagen, wir machen das nacheinander. Flo, du darfst anfangen und danach gehen wir in den
Seid ihr sicher? Okay. Keine Ahnung. Also Midpower ist tatsächlich für mich ein sehr, sehr schwieriges Power-Level, weil ich meine, ihr kennt meine Decks, ihr merkt es auch immer so in dieser Herumphilosophiert-Sektion. Ich tendiere eigentlich, glaube ich, schon eher so zu den oberen Grenzen des Midpowers, was meine Decks angeht. Aber sagen, ich komme ja aus einem, eigentlich, ich habe es immer so Kuschel-EDH genannt. Also bevor die ganze Spelltable-Ära losging, hatten wir eine feste Gruppe von 5, 6 Jungs, mit denen wir gespielt haben. Und da hatten wir relativ softe Decks. So, und für mich war halt Midpower immer so dieses Level so ein bisschen über dem Precon, noch nicht ganz voll mit Staples und halt auch noch nicht ganz voll mit, sagen wir mal, super starken Karten oder Karten, die einen sehr, sehr starken einzelnen Effekt einfach für sich haben. Und da so einen kleinen Disclaimer vorangeschoben, wenn man sich aber mal die letzten Precons anguckt, merkt man einfach, dass ja so dieses Einsteiger-Power-Level, also ich meine, die Precons sind ja nun mal für Einsteiger und Einsteigerinnen gedacht, das verschiebt sich nach oben. Also ich habe vor gefühlten 5 oder 6 Monaten mal gegen dieses Esper Knights Precon gespielt aus Brothers War oder was das war, oder March of the Machines, und das hat unverändert in unserem Port komplett mithalten können. Also wenn man das jetzt sozusagen als Bare Minimum sieht und als Einsteiger, dann merkt man einfach, wie sich die ganze Skala ja irgendwie nach oben verschiebt. Das heißt, für mich sind Mid-Power-Decks eigentlich die Decks, die irgendwie mittlerweile gute Karten spielen, die gute Synergien spielen, wo der Weg hin zum den Sack zumachen eigentlich relativ gut gegangen werden kann. Mid-Power-Decks haben für mich einen klaren Gameplan und alles hat irgendwie so einen Sinn in diesem Deck. Und für mich ist so der Zug 8 eigentlich der entscheidende Zug, weil entweder kann das Deck da schon den Sack zumachen oder es hat zumindest so viel Value generiert und so viel Boardpräsenz aufgebaut, dass eigentlich klar ist, jetzt ist in den nächsten 2, 3 Zügen die Messe hier gelesen und im Zweifel müssten wir schon extrem zu dritt dagegen agieren, um das so ein bisschen aufzubrechen. Ja, also das ist sozusagen für mich Midpower. Ich mache es jetzt ungern an wirklichen Karten per se fest, weil ich finde auch, das ist immer ein bisschen im Konstrukt Deck pilotieren, spielt Verständnis des Piloten zu sehen, aber insgesamt, wie gesagt, so Abzug 8 können mit Powerdecks für mich den Sack zumachen. Und was ich darin sehen will oder was für Karten wir nicht sehen wollen, da kommen wir generell später noch, glaube ich, drauf zurück.
Ja, im Prinzip deckt sich das sehr mit dem, was ich auch als Mid-Power sehen würde. Also es sind halt Decks mit einem klaren Gameplan, die nicht in jedem Slot die optimalsten Karten spielen. Was ich auch immer noch wichtig finde, in Mid-Power kann man fast alle Commander spielen. Also halt auch die alten Commander, die von vielen Personen jetzt gerade als zu schlecht eingestuft werden oder zu teuer. Die funktionieren alle in Mid-Power noch. Man spielt mit Interaktion keine Mana-positiven Rocks. Da bin ich, also das ist natürlich das Ram-Package, was man hat, sollte nicht in diese Moxen und so weiter abdriften, aber das, da kommen wir halt auch wieder, jetzt, wie bereits gesagt, später nochmal zu. Und was für mich mit Power auch noch viel bedeutet, ist, dass die Interaction, die passiert und Interaktion auf dem Spiel, vor allen Dingen auf dem Board passieren und nicht zwingend abdriften in die, also dass man nicht zu viel auf dem Stack interagiert, sondern halt vor allen Dingen auf dem Board. Das sind so die Punkte, die ich noch ergänzen kann. Ansonsten hast du eigentlich relativ deutlich gesagt und auch meiner Meinung nach vernünftig gesagt, was mit Pause ausmacht. Wie siehst du das denn, Patrick?
Ja, ich bin da, glaube ich, in vielen Punkten stimme ich komplett da überein. Ich würde halt nochmal was dazu sagen. Erstmal nochmal vielleicht auch die Frage an Flo. Für mich ist nämlich so, Midpower kann im Vakuum, deswegen ist das die Frage, im Vakuum auch durchaus 6 bis 7 gewinnen. Also im Vakuum im Sinne von, wenn wirklich alles stimmt, wenn ich alles habe, dann kann ich halt auch einfach mal, wenn alle quasi ganz gar nicht mitspielen, auch mal in Runde 6 bis 7. Aber du meinst halt, ab Turn 8 meinst du so eine normale Runde jetzt, wo auch die
genau,
Leute schon
genau,
noch sehr
genau,
wenig
genau,
spielen.
Ne? Also wir reden davon, mit, da wird mal ein Boardwipe gezündet oder keine Ahnung, mein Commander wird umgehauen. Und das ist eigentlich ganz schön, was du gerade angesprochen hast, weil das ist was, was mir jetzt gerade einfällt, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich finde, im Midpower ist dieses Konzept 100k Singleton einfach noch so sehr vorrangig. Also wenn ich will, wenn ich in einem Midpower-Pot spiele und 10-mal hintereinander gegen dasselbe Deck spiele, will ich in diesen 10 Spielen eigentlich so viele Karten wie möglich sehen. Und wir verlassen den Bereich des Midpowers für mich, wenn ich eigentlich doch immer dieselben Karten sehe, und Karten sehe, die dafür sorgen, dass ich immer dieselben Karten sehen kann. Ne? Also wenn ich sozusagen halt, deswegen Gameplan ja, aber halt nicht zu streamlined und nicht zu sehr immer auf die Schiene A oder B ausgelegt. Und je nachdem, wie es jetzt läuft, gehe ich auf eine dieser Schienen. Ne? Also kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu, weil da fallen dann halt viele Karten rein, die wir ungern sehen würden, glaube ich.
Ja, also mit den verschiedenen Schienen ganz kurz noch einmal einhaken. Das sehe ich anders. Also der Gameplan sollte schon so stringent sein, dass man Schiene A und Schiene B hat. Allerdings sollte das halt nicht wie jetzt zum Beispiel in CDH halt die eine Combo oder die andere Combo sein, sondern halt gucken, okay, ist jetzt mein Gameplan aggro? Also halt ich hau mit meinen Kreaturen drauf. Oder ich gucke halt, dass ich über meine Aristocrats Schiene, die ich beide spielen kann in demselben Deck, weil ich halt mit vielen Token spiele zum Beispiel. Also das meinst du, glaube ich, nicht, sondern es ist halt nicht diese ganz klassen Wincons, die man halt verfolgt, sondern es sind halt schon so grob die Pläne, so wie zum Beispiel in deinem Safra-Deck. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für mit Power-Deck, was diese beiden Schienen bedienen kann und die halt auch beide gestreamlined sind, aber zwischen denen man dann pivotet, das ist schon möglich in mit Power, allerdings halt nicht so extrem wie das in höheren Power-Level.
Ja,
ich hatte Flo jetzt aber auch so, ganz kurz, ich hatte Flo jetzt aber auch so verstanden, dass er eher meinte, so bestimmte Karten, also
genau,
wenn du halt, dass du immer wieder diese gleichen Karten siehst.
Ja.
Die Strategie sollte natürlich schon im Mid-Power klar vorhanden sein, klar auch zu erkennen sein. Die Möglichkeit ist natürlich, so wie jetzt, wenn du Savra gerade ansprichst, die ja sagt, okay, auf der einen Seite, ich kann halt einfach gerne mal Elfball spielen, aber ich kann halt auch Aristocrats spielen. Das ist so ein Ding, das kannst du da auch mal machen, wenn sich die Synergien so ein bisschen ineinander greifen, aufgrund der Karten, die da drin sind. Also es ist jetzt nicht so wie beim High Power oder beim CDH, wo du schon noch geradlinig gehst. Deswegen, ich greife nochmal ganz kurz das auf, was für mich halt dieses Mid-Power ausmacht. Also Synergien und Interaktion sollte aus meiner Sicht schon wesentlich weiter nach oben stehen als so ein Low-Power-Deck. Also ich sollte auch was machen. Also ich habe, sage es ja immer wieder, auch im Mid-Power, die Leute müssen mehr Removal spielen. Also teilweise, wenn ich so bei manchen Spielen gucke und die plätschern so alle vor sich hin und auf einmal regt sich jemand darüber auf, dass im sechsten Zug, warum auch immer, doch mal jemand ein Spiel gewinnt. Ja, warum? Weil halt auf dem ganzen Tisch halt niemand irgendwas dagegen gemacht hat. So, also wenn alle nur ihr Spiel spielen, die Person kriegt halt einmal diese optimale Hand, und das meine ich halt im Vakuum
Ja,
auch mal Turn 6, Turn 7 maximal gewinnen zu können, dann brauche ich mich darüber nicht wundern. Aber Pet-Karten, ja, also Karten, die man sehr gerne spielt, die sollten auch mit Power noch ein Zuhause finden können. Also das ist für mich auch so ein Ding, wer Bock hat, mal ein Loxodon-Hierarch zu spielen, sofern das halt in die Strategie so reinpasst, kann das auch gerne mal machen. Und
und wenn meine
vor
Petcard
allen
Mana
Dingen auch
Crypt ist.
würde quasi mein weiterer Ausschlusskriterium, nämlich kein Fast Mana oder halt so, wo du Mana plus gehst, wäre jetzt für mich nichts, was ich Mana im Mid-Power erwarte. Das gilt auch für Zero-Mana-Spells, die würde ich auch aber da kommen wir jetzt quasi schon zum nächsten Punkt, aber ich würde kurz sagen, warum ich für mich das nicht in einem Mid-Power-Shell sehen würde, weil du das Mindset ein ganz anderes hast, wenn du Mid-Power spielst, als wenn du bei High-Power oder CDH spielst. So, aber da kommen wir ja gleich nochmal genauer
Wenn
drauf
ich noch
zu.
ganz kurz einmal kurz auf Over antworten, genau, was ich meinte mit, also klar, ne, wenn ich weiß, der Gegner spielt ein Aggro-Deck, dann gehe ich davon aus, mir relativ konstant auf den Kopf rumgetreten wird. Aber es ist halt ein Unterschied, ob generell immer Kreaturen auf mich drauflaufen und es verschiedenste Pump-Effekte gibt, oder ob halt dann ein Deck immer über dieselben zwei Pump-Effekte kommt. Das meine ich halt, ne? Also das Beispiel wäre zum Beispiel mein Simic Isuri Deck. Da sind halt meine beiden Aggro-Wincons, der Cultivator of Blades und hier dieser neue Haldar so und so auf Lorien, die halt im Prinzip beim Angreifen alle pumpen, so stark wie sie selber sind. So, das heißt, ich schiebe halt mit dem Simic Isuri, schiebe ich halt 10 1-1 Marken drauf und mein Board wird halt für 10 gepumpt. So, auf die gehe ich halt jedes Mal. Und das ist halt der Unterschied, warum dieses Deck für mich eben kein Mid-Power-Deck mehr ist. Eben weil ich halt die Tutoren so gelegt habe, kommen wir gleich auch noch zu, dass ich halt immer mit diesen zwei Pump-Spells gewinnen kann und gewinnen werde. Und das sehe ich, will ich halt im Mid-Power nicht sehen. Ne? Also wie gesagt, nicht die Strategie selber, die nicht gefahren wird, sondern eher die Beteiligten in dieser Strategie, die auch mal durchaus wechseln dürfen.
Und da würde ich auch nochmal anschließen, zu meiner Definition von Mid-Power, wenige Tutoren, weil du es gerade gesagt hast, Tutoren tatsächlich auch für mich so, Mid-Power hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie fünf Tutoren reinballer, weil das natürlich dann auch wieder diese Varianz stark mindert und wir ja auch dann sehr viele, also sehr oft wahrscheinlich die gleichen Karten spielen werden und auch alle anderen werden die gleichen sehen. Was vielleicht ein bisschen kontrovers ist, wo vielleicht nicht alle mitgehen, ich habe tatsächlich nichts gegen Infinite-Combos in Mid-Power. Mein Punkt ist halt nur, es sollten dann halt mindestens vier Teile sein. Also man muss die auch wirklich dann irgendwie aktiv zusammenkriegen so. Und auch definitiv nichts, was irgendwie dann schon Turn 5 liegt und dann seid halt alle tot. Also das hat auch so ein bisschen zu, so wie ist diese Infinite-Combo aufgeteilt. Für mich persönlich macht es nämlich keinen Unterschied, ob jemand im Turn 9 jetzt mich mit irgendwie 20 Token überrennt. Oder ob er halt dann Turn 9 die Infinite-Combo zündet. Also, das ist für mich dann an der Stelle persönlich, deswegen meine ich kontrovers, da
Nee,
jetzt nicht so.
find ich persönlich gar nicht so kontrovers, weil ich, also ich persönlich bin ja auch ein großer Verfechter von Games Gotta End. Und naja, der Unterschied jetzt in dem Szenario, das du erwähnt hast, ist ja, ich kann natürlich einen mit 20 Tokens rausnehmen oder ich töte halt den Tisch mit einer Infinite Combo. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ich gehe da aber mit, Infinite Combos dürfen irgendwie drin sein. Problematisch wird es halt, wenn der Commander irgendwie ein Teil davon ist, weil dann muss ich halt weniger im Deck finden. Ne? Also wenn ich einfach im Deck eine Infinite Combo verbaut habe, die ich mir im Zweifel aus drei, vier Teilen zusammenziehen muss, dann ist das fein. Wenn aber mein Commander ein signifikanter Bestandteil dieser Combo ist, dann wird es ein bisschen kritischer, weil dann ist halt einfach das A plus B plus C schneller zu finden. Ne?
Da würde ich einfach sagen, dass man den Commander halt nicht als Teil zählt und dann trotzdem Shinies Shinies Kriterium von wegen, man braucht vier Karten, zählt. Also der Commander zählt dann halt nicht als eine der Geschichten, weil ich würde, wenn ich jetzt an meine Decks denke, in denen Infinite Combos verbaut sind, sind das eigentlich alle Decks, denen der Commander einen absolut wichtigen Teil spielt, weil ansonsten, warum spiele ich denn diese Infinite Combo einfach random in meinem Deck? Also die muss ja halt schon auch zum Flavor und halt zu dem passen, was das Deck halt eigentlich machen möchte. Und deshalb würde ich schon sagen, ist der Commander wichtiger, also darf der Commander durchaus wichtiger Teil der Combo sein. Es darf halt aber keine 1 plus Commander-Combo sein, damit, mit der ich dann gewinne. Das ist halt so Godo Helm zum Beispiel, das ist ja eine, technisch gesehen eine Null-Karten-Combo. Die würde ich im Mid-Power jetzt nicht erwarten. Also Godo, Banded Warlord und Helm of the
Ja,
Host.
nur ich finde, es ist halt ein Unterschied. Also es ist ja einmal für mich, aber das ist auch vielleicht eher so ein bisschen meine CDH-Linse, die so ein bisschen mit da drauf guckt. Es ist ein Unterschied, ob der Commander die Combo enabled und sozusagen absolut daran beteiligt sein muss, oder ob er halt irgendwie ein Bestandteil ist in der Combo, die sowieso Infinite geht. Also ja, zum Beispiel so ein, ich hatte damals Slimefoot als Commander. So, und dann war halt, wenn du irgendwie Parallel Lives und oder Doubling Season hast, ein Ashnod's Altar und noch irgendwas, dann gehst du halt Infinite, weil du sozusagen halt die Tokens durchlöten kannst. Aber in so einem Deck ist halt Ashnod's Altar mit Token-Doublern und eigentlich ja jeder Aristokrats-Figur oder Kreatur im Grunde Infinite. Ne? Also das ist halt,
Ja, klar.
Slimefoot war so, ne? Slimefoot war halt ein Teil des Ganzen, aber es ist halt was anderes, ob ich jetzt Slimefoot habe und im Prinzip vier Karten, die sowieso irgendwas machen würden, oder ich habe halt Glyntorn Buccaneer, der zufälligerweise mit Malcolm halt genau sich selber enabled.
Genau, das wäre dann ja auch eine Zwei-Karten-Kombo, die da. Also was du meinst, der
Ja.
Unterschied ist, ob der End Commander das enabled oder ob er der Payoff ist.
Genau.
Okay.
Genau, aber passiert tatsächlich immer wieder, dass man irgendwie was macht. Also bei mir ist zum Beispiel, ich habe ja Shalai und Talar gebaut. Und Shalai und Talar, die sagen ja immer, wenn ein oder mehr 1 plus 1 Counter draufkommt, dann schießt Shalai quasi so viel Schaden zu einem Gegner oder einer Gegnerin. Und hatte dann am Anfang, einfach weil ein Kumpel mir die geschickt hat, den roten Terror, also The Red Terror, reingemacht. Und der sagt, immer wenn eine rote Source Schaden schießt, packst du eine Marke drauf. Ich habe nicht mal Tutoren drin, die den suchen können, aber ich habe es halt in den Spielen tatsächlich dann auch halt mal zweimal gezogen und habe die echt extra nicht ausgespielt, weil ich dachte, so, das ist gerade halt Nombo. Also, das ist ja totaler Quatsch, die jetzt zu spielen, weil das ist halt genau das, was eigentlich. Das war ein komplettes Mid-Power-Game. Jetzt könnte ich halt einfach so random so das Ding beenden. Ich habe es halt einfach auf der Hand vergammeln lassen. Ist mittlerweile auch gar nicht mehr drin. Aber das sind ja solche Dinge, die du
Genau.
definitiv dann halt so in Mid-Power-Deck auch nicht einpacken
Genau.
solltest.
Was bei Simic Isuri das große Problem auf EDH-Rack ist, weil egal wie du die Konfiguration setzt, er kostet nämlich leider nichts. Sage of Hours findest du immer vorgeschlagen. Und der sagt ja, du kannst 5-1-1 Marken unternehmen und kriegst einen extra Zug. So, das ist halt mit Simic Isuri so schnell Infinite Turns. Und der kostet halt 2 Mana zum Ausspielen. Und wenn der Gegner halt nicht jetzt direkt ein Removal hat, hast du verloren. Finde ich halt super schwer. Klar passt der schön da rein, genau wie der Red Terror. Aber da muss man halt mal kurz 3 Sekunden weiterdenken und sich halt überlegen, weiß ich nicht. Und das, wie du schon sagst, wenn dann sowas halt auf der Hand versauert, kannst halt sagen, hätte ich mal eine andere Karte gespielt, die ich auch ausspielen wollen würde. Jetzt in der Situation.
Ich habe auch jetzt eine gute Alternative gefunden, vielleicht noch ganz kurz, und zwar, oh, spreche ich bestimmt wieder nicht richtig aus, aber egal. Oja Axoniel Deepest Might. Ja, weil der sagt ja irgendwie dann, du schießt halt so viel Schaden, also wie der Stärke hat. Und deswegen schieße ich dann quasi nicht einen Schaden, sondern ich schieße mal vier Schaden mit
Ach, der neue, ne? Dieser neue
Shalai
aus
Talar.
Ixalan. Ja, okay.
Der rote Gott.
Genau. Und das ist wieder mit Power okay, weil es keine Infinite Combo, sondern du verstärkst einfach nur den Schaden, den Shalai und Talar macht.
Auch da wieder
Und
Games gotta
ja.
end. Darf gerne auch mal 4 Schaden statt einem Schaden sein, weil dann einfach man, weil man die Clock einfach ein bisschen erhöht. Finde ich gut.
Richtig. So, Uwe, Entschuldigung, ich habe dich
Ich habe
unterbrochen.
meinen Punkt aber auch schon verloren, also macht nichts. Alles gut. Vielleicht ist das ein guter
Nein,
Punkt, zur nächsten
nicht.
Frage zu
Der
gehen.
Uwe sieht in seinem hier, wie heißt der noch, der Silesnia Dude, der immer Karten zieht für seine Power. Da
Sergeant
sieht der
John
Uwe sowieso immer
Benton.
dieselben Karten, weil er 80 Karten zieht.
Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, was ich auch meinte mit den verschiedenen Strategien, weil mit Sergeant John Benton ist es ein Voltron-Deck, aber die meisten Spiele gewinne ich halt tatsächlich mit dem Psychosis-Crawler, der Schaden macht, wenn ich Karten ziehe. Und Greater Good. Also da Pivoten Decks ist es keine Combo in dem Sinne, aber es ist halt, ist nicht infinite, aber eine ganze Menge. Und das sorgt dann halt auch dafür, dass Spiele
Ja,
gewinnen.
finde ich cool. Finde ich cool, ja.
So, Uwe, du wolltest doch
Genau.
überleiten, dann
Und
leite über.
zwar war die zweite Frage, zu der wir uns alle Gedanken gemacht haben, welche Karten wir halt speziell nicht in Mid-Power sehen möchten. Und vielleicht fängst du dann einfach mal an, Patrick, weil du jetzt nicht so richtig bei der ersten Frage mehr dazu gekommen bist, deine Definition rauszubringen. Welche Karten willst du denn gar nicht mehr sehen in Mid-Power? Oder welche Karten möchtest du dann nicht sehen?
Genau. Ich hab sie ja irgendwie immer versucht reinzubringen, aber Flo hat ja schon gewarnt, dass er zu allen was sagen soll. Das ist ja auch richtig und gut so. Genau, was möchte ich überhaupt nicht sehen? Ich will tatsächlich, das habe ich schon kurz angeteasert, ich will tatsächlich keine Zero Mana Spells sehen. Also eine Fierce Guardianship oder eine Force of Negation oder sowas. Das hat für mich persönlich in Mid-Power gar nichts zu suchen und ich kann auch kurz erklären, warum. Wenn ich Mid-Power spiele, bin ich schon auf Interaktion gefasst. So, aber ich gucke mir halt auch an, wie viele Länder sind ungetappt. Ja, also wie viele Ressourcen sind potenziell noch offen. Und ich gehe immer noch ein bisschen von so einem, ja, Just for Fun Play einfach aus. Also dass alle noch irgendwie eher auf Spaß sind. Und dass halt die Informationen, die ich brauche, ich muss aufmerksam sein, aber auch im Mid-Power geht es halt nicht darum, irgendwie, dass die Ressourcen oder die Informationen so hart versteckt sind, dass ich halt mit allem rechnen muss. Also ich kann auch mal ein bisschen läppischer mit Dingen umgehen. So, wenn halt der Blauspieler quasi kein Mana offen hat, dann ist das für mich im Mid-Power halt einfach so, okay, Pech gehabt. So, wenn der dann auf einmal aber eine Fierce Guardianship rausballert, das ist halt keine Karte, wo ich halt im Mid-Power mit dran denke. Das hat gar nichts, weil das auch immer so gerne gesagt wird, okay, Budget und so, das hat für mich an der Stelle auch gar nichts mit Budget zu tun. Fierce Guardianship könnte auch eine 5-Cent-Karte sein. Das ist einfach so vom Power-Level her, das ist halt einfach eine ganz andere Welt, weil du halt einfach, wie gesagt, in deinem Mindset gar nicht damit rechnest, in so einem Mid-Power-Game.
Sind Zero Mana Spells an sich ein Problem? Also so ein Ornithopter zum Beispiel wäre ja auch eine Geschichte. Den spielt man normalerweise nicht, wenn man damit keine Combo hat. Also nur damit wir die Range verstehen. Es gibt auch diesen grünen Spell, der Phyrexian Mana kostet, der so ein Regrowth im Prinzip auf die Bibliothek ist. Wäre sowas okay?
Revival.
Noxious Revival, genau.
Wäre im, also genau, wir müssen auch gucken, wahrscheinlich genau, was sie machen. Es gibt ja auch den grünen Fog, so, den ja auch kaum einer spielt,
Super
der ja auch
Karte,
nichts kostet.
völlig
Selbst der wäre für mich.
unterbewertet. Spielt den mehr. Ich spiele den in jedem Deck,
Ach
der ist super
komm, geh
geil.
weg mit sowas. Junge, mit Power lebt durch, kommen wir, Junge, Fog-Effekte raus mit dem. Nein, aber ja,
Genau.
der geht halt in diesem Cycle völlig unter, weil Deadly Relic, Fierce Guardianship und Deflecting Sword halt liegen besser sind, ne?
Ein flawless Manöver.
Ist an sich aber trotzdem, wie gesagt, ist an sich eine spielbare Karte und tatsächlich auch eine, die ich zur Not, obwohl mit Power ja sehr viel auf dem Board passiert und tatsächlich viel Combat Damage geht, wäre für mich sogar noch eine Karte, wo ich sagen würde, im Notfall, okay, wenn das restliche Deck jetzt nicht auch noch so eine Bombe drin hat, wäre sogar für mich tatsächlich noch so, okay, sage ich ja, okay, fein,
Ich
so
glaube,
an der Stelle.
der Unterschied zwischen Null-Mana-Spells wie diesem Ethereal Haze oder Noxious Revival für zwei Leben gespielt, ist mit den Null-Mana-Interaction-Spells wie dann sowas wie Deadly Relic, Fierce Guardianship, Force of Negation und so, fährst du den anderen halt massiv in die Parade. Also, ich würde sagen, das sind Null-Mana-proaktive Sprüche. Und das ist ein Problem, weil die einen Effekt bewirken, der den Gegner unterbricht, ohne dass du was dafür zahlst. Ein Ornithopter, ja, da hast du halt eine 0-Mana-0-2-Kreatur. Enjoy. So, klar, du kannst natürlich sagen, mit Noxious Revival, okay, Der Gegner legt sich irgendwas oben drauf und du sagst, haha, Noxious Revival, du legst jetzt dein Land nochmal oben drauf. Ja, aber das sind so eher so Nischen-Szenarios. Aber mit Fierce Guardianship kannst du einfach wirklich für 0 Mana irgendwas Signifikantes unterbinden. Ne? Oder für 0 Mana mit Deadly Relic den Commander entfernen. Das ist ja nochmal was anderes als, wie gesagt, so ein Memnite und Konsorten. Ne?
Ja, das war halt meine Frage. Also, wenn wir sagen, 0-Mana-Spells sind ungern gesehen, meinen wir eigentlich 0-Mana-Interaction. Okay.
Ja.
Ja, weil das halt, weil diese Interaction halt dieses Blowout-Potenzial hat, ne? So, du willst als Gegner irgendwas entfernen und dann spielt der andere halt ein Deflecting Sword, womit du nicht gerechnet hast und sagst halt, okay, dein Swords to Plowshares trifft jetzt deinen eigenen Commander. Das sind ja Sachen, also dann hast du ja im Grunde für 0 Mana, als der den Sword gespielt hat, hast du ja im Zweifel gegen 7 Mana vom Gegner getauscht. Das ist halt das Problem. Ne? Wenn wir uns angucken, dass Magic halt ein Spiel ist inhärent Ressourcen- und Kartenvorteil schaffen, also Mana-Vorteil oder halt Kartenvorteil schaffen. Für 0 Mana, 7 Mana gewinnen ist halt sehr, sehr gut.
Ja, das. Aber dann, darum ging es halt, das einmal zu schärfen, zu sagen, wir wollen keine 0-Mana-Interaction sehen, genauso wie wir keine 0-Mana-Rocks sehen wollen, gehe ich jetzt auch einfach mal von aus. Also ich habe mir noch die Moxen, alle legalen, aufgeschrieben. Und auch Mana Crypt zählt natürlich dazu. Das sind alles Karten, die man bestimmt ganz toll, also die halt auch bestimmt ganz tolle Synergien in den einzelnen Decks haben, weil ja halt Commander auch immer sehr teuer sind. Und dementsprechend ist es gut, wenn ich den Zug früher rausbringen kann oder zwei Züge in dem Fall von Mana Crypt. Aber für mich sind das einfach keine Karten, die wirklich was zu suchen haben in einem Mid-Power-Game. Also das ist, die katapultieren, das ist dasselbe Argument, was wir schon seit Jahren für Solring bringen, ist für die anderen Geschichten halt genau dasselbe. Die sind meistens nicht super stark, weil sie halt auch sowas wie Mox Diamond oder Chromox ist es, glaube ich, wo man dann halt auch noch eine Karte abwerfen bzw. exilen muss. Die sorgen halt dafür, dass man halt noch mehr Disadvantage kriegt, um halt einen Mana-Advantage zu bekommen. Und das ist halt für mein Gefühl kein Trade, den man im Mid-Power macht, sondern das ist High-Power, um halt so schnell wie möglich das Spiel zu beenden.
Selbe Kategorie haben natürlich auch Rituals, ne? Also Desperate Ritual, Dark Ritual und so weiter, ne? Also dieses für wenig Mana Investment viel Mana rauskriegen, temporär, ist halt der Klassiker. Weil wenn ich halt in Runde 1 ein 4-Mana-Spell spielen kann, Spells werden ja einfach nicht ohne Grund, je stärker sie vom Effekt her sind, teurer. Und wenn ich das einfach wieder kurvenmäßig nach vorne ziehen kann, bin ich einfach nicht mehr in einem Power-Level, wo andere, die vielleicht erste Runde Tapped Land, zweite Runde, keine Ahnung, Rampant Growth spielen, dann halt gewappnet sind. Ne? Übrigens auch eine Sache, die ich nicht mit Power sehen will, Tapped Lands. Furchtbare Karten.
Da haben wir eine ganz unterschiedliche Auffassung. Und auch zu Ritualen.
Ich wollte gerade sagen, da.
Und auch zu Ritualen muss man, glaube ich, das ein bisschen differenzieren, denn es eins meiner Lieblingsrituale in Rot ist halt der Mana Geyser. 5 Mana, du kriegst so viel Mana wie alle anderen getappte Länder haben, was einem locker mal 20 Mana bringt. Kostet aber 5 Mana. Also das ist halt nochmal eine andere Phase des Spiels. Oder Culling Ritual letzten Endes auch. Ist ein Boardwipe für alles, was CMC 2 oder weniger hat und macht so
Zwei oder
viel,
weniger, ja.
macht halt so viel grünes und schwarzes Mana, wie man Sachen zerstört hat. Das sind beides Rituale, die einen extrem nach vorne bringen können, aber die bringen halt, werden mächtiger, je später man sich im Spiel befindet.
Ja, oder die werden halt mächtiger, also gerade Culling Ritual ist halt einer der CDH-Staple-Boardwipes geworden, weil du einfach in einem hohen Power-Level, wo halt viele 0-Mana-Rocks gespielt werden, halt ge gut und gerne mal 17 Mana dafür kriegst in der zweiten Runde. So, und das ist halt einfach völlig bescheuert, ne? Sondern räumst du alle Mana-Crypts ab, die Mox Diamonds nimmst du mit, irgendwelche Paradise Mandals für den Rograk nimmst du mit. So, das ist halt wirklich krass, ne?
Genau.
Ich würd sagen, Mid-Power, außer du spielst gegen Token-Decks, würde ich sagen, ist Culling Ritual sogar gar nicht so gut,
Nee, absolut nicht.
weil du nicht so viel triffst, oder? Also ich meine, ja, du nimmst mal ein Signet mit oder ein Fellwar Stone. Ich weiß nicht, spielen Leute Fellwar Stones, keine Ahnung. Aber die Menge an Karten im 2- und weniger Slot Oder CMC-Bereich, das ist ja. Okay, Patrick. Ja, du mit deiner Dihada, ja, dann nehme ich deine Treasure mit. Dankeschön.
Nee, ich wollte nur gerade sagen, ich spiele die Karte in jedem Deck, was Golgari spielt.
Wegen deinen
Und
eigenen Token.
nicht, genau, unter anderem wegen meinen eigenen Token, aber auch, weil ich halt irgendwie immer mindestens, mir reicht schon, wenn ich drei Sachen treffe. Das ist halt einfach schon so, dann hast du halt schon drei Sachen abgeräumt und kriegst dafür die drei
Ja, klar.
Mana. Und das passiert gar nicht so selten. Also ich muss wirklich sagen, die Karte ist, ich glaube, die kostet ja auch gerade aktuell nur noch ein paar Cent oder so, weil die ja auch oft genug gereprintet wurde. Aber die ist für mich auch echt unterschätzt. Also ich spiele sie auch im Mid-Power sehr gerne. Und eine Karte, die ich auch sehr gerne spiele im Mid-Power, ist Battlehymn. Auch eine rote Karte, die sagt, für jede Kreatur, die du hast, also die du kontrollierst, kriegst du quasi rotes Mana. Die wird auch immer besser, umso weiter das Spiel voranschreitet. Das wäre auch so eine Sache, ich glaube, ich weiß gar nicht, spielt man die in CDH? Wahrscheinlich auch, oder? Gibt es da
Hat man da so
Tokenstrategien? Nee.
viele
Kreaturen?
Es gibt im CDH keine Tokenstrategien. Das ist
Okay, gut, dann spielt man die da nicht. Aber jedenfalls, ich finde die halt so, für Mid-Power ist die halt echt ganz geil, weil wenn du halt so irgendwie so für 2 Mana halt einfach 10 Mana kriegst, weil du halt die ganzen Token gerade auf dem Feld hast, um dann noch mehr Token zu generieren, ist das halt eine ganz schöne Sache.
Ich glaube einfach, der Unterschied ist, aber da sind wir, da ist das, da kommen natürlich auch wieder so diese Deckbaustrategie und welche Qualität haben die Karten individuell in dem Deck? Weil zum Beispiel auch so ein Mana-Geyser, ja, der kann jetzt 20 rote Mana machen. Aber im Zweifel ist halt ein Mid-Power-Deck gar nicht in der Lage, all dieses Mana komplett zu verwenden und zu verwerten. Ne? Klar, kann natürlich sein, ne, dass du sagst, okay, ich krieg die 20 Mana und davon kann ich jetzt drei Spells spielen. Was stark ist, absolut. Aber im Zweifel gehen halt nochmal, keine Ahnung, 7, 8, 9 Mana flöten. Und du hast halt dann für die 5 Mana in dem Sinne 11 Mana bekommen. Ne?
Klingt
So,
trotzdem
wenn
nach
du
einer guten
halt
Rate für
dann
mich.
aber. Nee, absolut, absolut. Ich will das doch gar nicht runterreden, aber das ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, pass auf, damit mache ich jetzt das und das und alles ist gut. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, diese 20 roten kann ich jetzt noch irgendwie channeln und dann, keine Ahnung, habe ich halt zum Beispiel Birgi. Bring die als Flipseite, als Hahnfell, werf nochmal zwei Karten ab, zieh nochmal neu und so weiter. Also, ne, wenn du halt anfängst, mit so einem Effekt viele individuell sehr, sehr starke Karten zu kombinieren, dann wird es halt unfair oder dann wird es halt sehr, sehr stark. Aber insgesamt ist ja erstmal, ne, außer du spielst jetzt ein monorotes Deck, ich weiß nicht, in welchem Deck du Mana Geyser spielst, aber schon ab dem Punkt, wo du zum Beispiel in Gruul bist oder so, bringen dir die 20 roten Pips im Zweifel erstmal gar nichts, wenn 7 deiner Pips auf der Hand grün sind. Ne? So, also, ne, deswegen halt, je nachdem, wie das Deck halt darauf ausgelegt ist, ist der Effekt natürlich stärker oder weniger stark.
Ja.
Vielleicht noch eine Ka Nee, Uwe, darfst noch kurz drauf, du darfst noch
Nee,
mal
ich habe es
drauf
ja auf
reagieren.
Pri
Nicht mal Prio.
ich habe das Beispiel ja primär auch gebracht, weil ich sagen wollte, Rituale an sich. Es gibt da auch große Unterschiede in der Qualität und was okay ist und was nicht okay ist. Und über ein Dark Ritual brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, dass das halt in Kategorie nicht mit Power und Mana Geyser Theorie, also finde ich persönlich, passt sehr gut in mit Power. Weil es halt diese Battle Cruiser Strategien besser unterstützt, weil es halt nicht dieser kleine kurze Burst ist, der einen halt im frühen Spiel zwei Züge nach vorne bringt, sondern halt das Endgame beschleunigt und halt aussmooth.
Ich weiß gar nicht, hat der eigentlich mal einen Reprint gesehen? Der kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus Fifth Dawn oder so, aber das ist so ein Spell, der irgendwie auch so ganz lange in Ruhe gelassen wurde,
Ich
oder?
glaube
Also.
schon, aber das da müsste ich lügen.
Eine Karte auch noch, weil sie wurde schon zweimal genannt. Ich will aber auch noch mal reinwerfen, weil ich glaube, das auch noch mal eine schöne Diskussion ist. Soul Ring, warum in Mid-Power in Ordnung? Also, ich hätte eine eigene Meinung dazu, aber.
Da würde ich erst gerne Flo's Meinung zu hören, ehrlich gesagt.
Boah. Also. Ich sag mal so, ich spiele sie gerne, weil es so dieser Precon-Bias ist und im Grunde ist es ist moralisch nicht verwerflich, sie zu spielen, weil sie in jedem Precon drin ist. Das Problem ist einfach, dass es eine Karte ist, die schnell stumpfe Sachen ermöglicht und ich mag stumpfe Sachen. Aber ich bin mir auf der anderen Seite halt auch bewusst, oder ich kenne es, dagegen zu spielen, wenn man sie selber nicht hat, wie ohnmächtig sich das anfühlen kann. Deswegen ist das für mich so eine Grenzgängerkarte, wo ich immer wieder mit mir hadere, ob ich sie reintun soll oder nicht. Insgesamt finde ich, ist sie in Ordnung, weil es eine von 99 ist, aber ich bin mir durchaus ihres kontroversen Potenzials bewusst. Aber ich finde, sie gehört da rein, weil, eingangs gesagt, Precons sind so die Bottomline dessen, was Leute spielen. Und da sie in jedem Precon drin ist, wirst du sie halt auch in 99% aller Decks finden. Und sich da eines Vorteils zu berauben, aktiv, den andere haben, sehe ich nicht, auch nicht zwingend in Mid Power, auch wenn ich weiß, dass ihr beide sehr starke Befürworter von raus damit seid.
Oh, ich würde dir den Vortritt lassen.
Vielen Dank. Für mich ist die Diskussion, möchte ich spannende Spiele haben oder möchte ich mehr gewinnen? Wenn ich mehr gewinnen will, gibt es keinen Grund, den Sol Ring rauszunehmen. Das ist halt eine der mächtigsten Karten, die es überhaupt in Magic gibt, meiner persönlichen Meinung nach, weil sie einen Zug 1 auf Zug 3 katapultiert. Wenn man da noch ein Signet danach spielen kann, dann ist man halt in Zug 4 und hat halt im zweiten Zug 5 Mana zur Verfügung. So. Das fühlt sich super, super gut an und man kann halt, wie du schon sagst, sehr früh stumpfe Sachen machen. Aber man spielt halt ein anderes Spiel als der Rest vom Tisch. Natürlich, durch die Dynamik, die am Tisch entsteht, haben drei Leute immer noch die Chance ein. Also man gewinnt nicht automatisch damit, das ist damit nicht gesagt. Aber das Spiel ist so unglaublich doll in eine Richtung geskewt, dass drei Leute sich bemühen müssen, die eine Person wieder auf das Level runterzubringen, auf dem auf dem die anderen sind. Und das ist für mich kein spaßiges Spiel. Also das ist einfach nichts, was mir Freude macht. Vielleicht habe ich es auch einfach zu oft gehabt. Und deshalb, um die Chance zu reduzieren, solche Spiele zu haben, habe ich es einfach aus meinem Deck rausgenommen. Damit zumindest eine Person am Tisch auf jeden Fall nicht so einen Start hat.
Ich habe auch eine schöne Sammlung an Solringen jetzt hier bei mir rumzuliegen. Ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich für Instagram ein Video mache, wo ich dann immer Stück für Stück immer eins zerreiße und dann Konfetti draus mache. Einfach, weil ich kann. Es ist für mich tatsächlich auch, also die moralische Frage finde ich an der Stelle ganz, ganz spannend. Nur weil ich die Zugänglichkeit oder weil jeder da, darauf Zugang hat und jeder Zugriff hat und sich die, theoretisch die jeder leisten kann, muss ich das machen. Also ganz ehrlich. Ich kann, jeder kann sich auch ein Küchenmesser leisten. Soll ich deswegen auf die Straße gehen und die Leute bedrohen, dass sie mir Geld geben? Wäre jetzt auch die, so die gleiche Frage, weil Turing im Endeffekt genau, ist genau halt das Ding. Wenn Mana Crypt halt so günstig wäre, weil es geht ja im Endeffekt geht ganz viel, ist die Legitimation, die ich immer höre, ist, jeder kann es ja haben. Und das ist immer irgendwie dieses, jeder kann es ja spielen. Es ist halt kein Mana Crypt, weil Mana Crypt kostet X Euro. Solring, nur das. Also das ist das, was ich immer ganz doll höre. Solring ist halt einfach da im Precon und deswegen kann man es spielen. Aber die Person, die es hat, das hat Uwe schon ja gesagt, die hat immer den Vorteil, außer alle am Tisch spielen dann auch den Solring danach. Und ganz oft sind es ja auch die Situation, dass du halt hast, Solring into Arcane Signet. Also das ist ja selten mal so Spiele, dass die Leute dann auch nur Solring, dann spielen sie halt im nächsten Zug nichts, sondern das ist ja eigentlich Solring plus, da kommt gleich noch
Ja,
irgendeine
oder
Bombe
es ist halt
hinterher.
einfach Zug 2 der Commander für 4 Mana, ohne jetzt, also brauchst ja nicht mal ein Signet bei, ne? Das ist ja einfach.
Genau, richtig. Ja.
Zwei Sachen da. Erwähnt hat das der Into the North Podcast, was ein CDH-Podcast ist seit 5 Jahren. Und die haben gesagt, hätte es Sol Ring nie gegeben und würde der heute gedruckt werden, würden ganz viele relativ schnell schreien, haut den bitte auf die Banlist drauf. Wir haben uns halt einfach daran gewöhnt, dass er da ist, weil, und das ist jetzt die zweite Sache, Sheldon Mannery hat bei dem Play to Win Podcast vor bestimmt 2,5 Jahren, 3 Jahren, hat er gesagt, als Wizards auf ihn zukam und gesagt hat, wir wollen Precons machen, haben sie ihm gesagt, und wir wollen Sol Ring in jedes Precon packen. Und Sheldon Und Sheldons erste Reaktion war halt, are you serious and true about that? Und ich finde, das spricht halt schon Bände, ne, dass halt sozusagen der Urvater von EDH sozusagen Watsi davon abraten wollte, das zu tun. Ich meine, dass sie es am Ende trotzdem getan haben. Okay, jetzt hängen wir da und haben seit 2011 in jedem Precon den Sol Ring. Aber schon Sheldon war sich ja der Stärke dieser Karte bewusst. Und ich glaube, jeder, der auch mal Vintage Cube gespielt hat oder zumindest mal angeguckt hat und sieht, wie oft und früh Sol Ring über vielen anderen Dingen gepickt wird, es ist einfach eine starke Karte. Und ja, es ist eigentlich schon so Game Warping. Und ja, nochmal, ich glaube, die wirkliche Sache, ich meine, ihr argumentiert sehr gut fürs Rausnehmen und es ist auch alles nachvollziehbar. Ich glaube aber, solange Leute immer noch so dieses haben, boah, aber ich kann damit halt richtig geil abgehen, wenn ich es habe. Ich glaube, dieses Kribbeln in den Fingern ist halt, glaube ich, so stark bei ganz vielen, dass wir, glaube ich, selten dahin kommen werden, dass alle es rausnehmen. Und dann ist halt wieder das, was ich eben sagte, ne, will ich mich jetzt selber in sozusagen eine Nachteilssituation bringen und direkt sagen, ich habe sie halt nicht drin.
Ist auch absolut legitim. Ich würde vielleicht trotzdem noch einen psychologischen Aspekt reinbringen, nämlich die Leute wissen ja schon, wenn jemand den Zollring raushaut, dann ist die Person auch automatisch Step nach vorne. Das heißt, du wirst automatisch der Arch-Enemy. Passiert halt ganz oft. Also, dass die Leute halt einen Zollring spielen, dann werden sie danach irgendwie ganz oft bombardiert, selbst wenn eigentlich die schon gar nicht mehr so weit vorne sind. Weil irgendwie die nachfolgenden Karten nicht die Bomben sind. Aber die haben halt einmal den Zollring gespielt. Und das löst halt bei Leuten was aus. Deswegen bin ich auch immer derjenige, der sagt, selbst wenn ich den Turn-1-Zollring auf der Hand habe, würde ich mir immer ganz genau überlegen, mit Power, möchte ich ihn wirklich Turn-1 spielen? Weil kommt das, was danach kommt, ist es das wert, was halt einfach als Gegenreaktion kommt. Es gibt auch genug Gegenbeispiele, wo es halt einfach sehr sinnvoll ist, den erst im zweiten oder im dritten Zug zu spielen, wo du halt immer noch danach die Bomben legen kannst, aber halt die erste Reaktion, tatsächlich Turn 1 Zollring, macht halt
Ja,
psychologisch bei vielen Leuten ganz, ganz viel
es
aus.
fühlt sich anders an, ja. Wir hatten tatsächlich mal die Hausregel hier damals, wer mit so, also wenn einer mit Sol Ring Zug 1 anfängt, dürfen die anderen ihren nächsten Draw durch einen Sol Ring ersetzen.
Okay.
Dann hat halt jeder einen. Ne, da sind wir wieder bei diesem ganzen Rule Zero Gewimsel für nächste Folgen, aber das sorgt natürlich dafür, dass halt, also wenn halt dann auf einmal alle die Atomrakete zünden können, ist es halt wieder ein anderes Spiel. Ne?
Ja, dann ist das
Aber
Spielfeld ja aber auch wieder glatt. Also dann reden
genau,
wir von einer
aber
ganz
da sind
anderen
wir ja
Sache.
wieder, sorge ich dafür, dass das Spielfeld so glatt ist oder sorge ich halt dafür, dass es glatt ist, eben weil alle ihn nicht spielen. Ne?
Genau.
Was ist denn, weil das ist eine Karte, die ich mir aufgeschrieben habe, bei der ich sehr, sehr im Zwiespalt bin. Wie steht ihr denn zu Ancient Tomb mit Power?
Halte ich gar nichts von. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist sogar noch schlimmer als Sol Ring. Also ist natürlich in Decks, die das. Also es ist farbloses Mana und es ist ein Landdrop. Also wahrscheinlich ist es nicht schlimmer als Sol Ring, aber es ist halt. Es ist ein Land, das rammt in einem Format, wo du es 20 Mal tappen kannst, bevor du daran stirbst.
Das wäre aber tatsächlich auch
Ja,
mein. Okay, sorry, Patrick. Ja, mach.
nee, ich wollte nur sagen, ich habe eins, ich habe genau eins und habe es im DH-Deck drin. Aber auch, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also, ich glaube, einfach nur, weil ich es habe und weil es halt in meinem Bling-Deck ist und da sind halt eh die ganzen Full Arts und es gab es halt mal im Zendikar. Da habe ich mir das relativ günstig auch noch
Das ist ein
geschossen
sehr
und
geiles Artwork
deswegen ist es da
auch.
drin.
Das ist auch ein sehr geiles Artwork übrigens.
Ja.
Ich finde aber, das, was Owe nämlich gesagt hat, ist genau das Argument, warum es gar nicht so problematisch ist. A, es ist ein Landdrop. B, es löst dein Color-Problem gar nicht. Also, Beispiel. Simic Izuri. So, kostet zwei farblose, blau-grün. So, da habe ich Ancient Tomb drin in dem Deck. So. Aber es ist, selbst wenn ich sage, pass auf, erste Runde Ancient Tomb, zweite Runde Forest, dritte Runde Insel, vier Mana für Simic Izuri. In jedem Deck, was grün spielt, habe ich 4 Mana sowieso in Zug 3. Sei es entweder über einen Mana-Dork oder über einen Rampant Growth oder Three Wizards oder Nature's Lore oder hast du, oder Farseek oder hast du nicht gesehen. Also ich finde, so sehr beschleunigt Ancient Tomb nicht. Ja, du hast eine konstante Quelle von 2 farblosen Mana für 2 Schaden, was nicht zwingend irrelevant sein muss, weil Zug 5 schon auf 30 Leben runter sein, ohne dass der Gegner was dafür gemacht hat, ist gar nicht so gut in einem Battlecruiser-Format, wo halt 8-8 darüber gerannt kommen. Also ich sehe den Punkt von, es ist ein Land, was rampt, aber es ist halt sehr, sehr begrenzter Ramp und dass du dafür sogar noch einen Land-Drop opfern musst, finde ich, macht so eine, bringt es auf so eine Zwischenstufe. Nicht auf eine Stufe im Sinne von mit Powerkarte und auf jeden Fall rein, aber ich finde, basierend, also je nachdem, wie du das Deck hast, finde ich, ist Ancient Tomb halt nicht so dramatisch, wenngleich ich natürlich klar bin und natürlich weiß, dass es eine starke Karte ist, die nicht ohne Grund 50 € kostet mittlerweile wieder.
80, glaube ich, mittlerweile. Ist aber auch egal. All die Sachen, die du gesagt hast, sind richtig. Allerdings sorgt die Ancient Tomb halt dafür, dass du mit deinen Three Wizards, dass du mit deinem Rampant Growth einfach noch schneller rampen kannst. Also es ist ja nicht so, dass die Ancient Tomb statt einer dieser Karten gespielt wird, sondern die wird halt statt einem Forest gespielt. Und dann hast du halt in dem zweiten Zug Ancient Tomb plus den Forest. Und dann kannst du halt statt einem Rampant Growth deinen Cultivate spielen. Und dann hast du halt noch einen zusätzlichen Land Drop gesichert, den du dann schön auf die Hand nehmen kannst. Du hast ein weiteres Land gerampt. Und so geht's dann halt weiter. Du bist halt einfach einen Zug weiter als alle anderen. Und deshalb ist Ancient Tomb für mich eine problematische Karte im Mid-Power. Hast du
Ja, fair, fair, alles gut.
im High-Power, dann machst du das alles völlig in Ordnung. Da werden sowieso Busted-Sachen gespielt. Das kannst du gerne machen. Und dass es halt nur farbloses Mana ist, ja. Aber die meisten Spells haben halt auch viel farbloses Mana. Deshalb ist der Soul Ring halt auch eine Geschichte, die so gut funktioniert. Wenn wir halt uns nur Pips spielen würden, bräuchte es auch kein Soul Ring.
Naja, der Unterschied ist aber schon, dass du Soul Ring quasi, du spielst ja quasi dein farbiges Mana plus den Soul Ring. Jetzt hast du halt den Ancient Tomb. Und also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, weiß nicht, nehmen wir mal die Harder, weil das ja das einzige drin ist, wo ich quasi mit 3 Ländern starte und dann habe ich da Weiß, Schwarz, Rot oder ich habe Weiß, Schwarz und eine Ancient Tomb, dann nehme ich die erste Hand. Weil das sind halt genau die 3 Farben, die ich in jedem Fall brauche. Und Ancient Tomb sichert hinten raus natürlich, dass ich den Zug schneller oder dass ich die Harder halt quasi noch schneller rauskriegen könnte. So, oder na, nicht mal das in dem Fall. Tatsächlich nicht mal das. Aber dass quasi vielleicht meine Drachen dann halt doch auch nochmal hardcasten kann und sowas. Definitiv ist eine mega starke Karte. Ich sehe aber auch den Punkt, dass es jetzt für mich auch nicht. Es ist nicht die Karte, die ich unbedingt in Mid-Power erwarten würde, aber ich würde schon mal sagen, da ist nochmal zwischen Mana Crypt und Zolring. Und der liegt nochmal doch ein kleiner Unterschied. Der einzige Vorteil ist ja halt natürlich, du kriegst eine Ancient Tomb kriegst du halt nicht weg. So, also das, oder nicht so schnell weg im Midpower, das ist halt klar.
Was ist denn, und das kommt mir gerade, wo wir von Colors reden, weil wir eben bei diesen Free Interaction Spells waren, eigentlich ja auch, finde ich, total schizophren, dass sozusagen alle sagen, Dockside und die hier Cast Free When You Control a Commander Karten, dass die eigentlich zu stark für Midpower sind, aber ja auch in Precons drin sind, die ja de facto sozusagen den Einstieg in das Format geben sollen. Ich finde aber zum Beispiel sowas wie Deadly Relic und Deflecting Sword sind, die werden natürlich mit sinkender Converted Cost des Commanders viel, viel stärker. Ne? Also wenn mein Commander, keine Ahnung, nehmen wir mal an, was haben wir hier, wie heißt sie? Damia, Sage of Stone oder wie sie hieß. Die kostet, glaube ich,
Damia,
7 Mana
ja.
und ist in Sultai-Farben. Ja?
Ja,
So,
ja.
die kostet halt 7 Mana. So, wenn ich in dem Deck Deadly Relic spiele, ist das halt bis Zug 5 oder 6 eine 4-Mana-Karte. Und dann, wenn mein 7-Mana-Commander liegt, kann ich die umsonst spielen. Ich finde, das ist vom Verhältnis ja noch was anderes, als wenn ich Deadly Relic in meiner Harpatra habe, wo Harpatra halt konstant Zug 2 liegen kann und ich dann im Prinzip 4 Mana geschenkt bekomme. Ne?
Na naja, gut, aber eine Fierce Guardianship im Atraxa-Deck, auch wenn Atraxa 7 Mana kostet, ja, dann freue ich mich trotzdem, dass ich quasi für 7 Mana die Atraxa spielen kann, fürs Guardianship sie beschützt. So.
Ich will damit das Power-Level nicht runterreden, sondern eigentlich vielmehr auch ein paar davon sind im Verhältnis zu sehen, aber es,
der Kontext
genau,
natürlich.
Genau. Ja. Und was natürlich gar nicht geht, wir waren jetzt eben schon bei Fast Mana, sind halt diese ganzen, ich nenne es immer Hard-Tutoren, also Demonic Tutor, Vampiric Tutor und so weiter. Das sind natürlich auch Sachen.
Hab ich auch auf der Liste, perfekt.
Ne, das sind natürlich auch Sachen. Übrigens eine meiner Lieblingskarten in Grün, Survival of the Fittest, auch so eine klassische Karte, die ich nicht in dem Mid-Power-Grün-Deck meines Gegners sehen will, weil das halt einfach eine völlig hirnamputierte Karte ist. Ne, aber also sozusagen alles, was mir ermöglicht, immer genau die Karten zu finden, die ich jetzt gerade brauche und die ich haben will, das sind Karten, die will ich auch nicht in einem Mid-Power-Haufen sehen.
Da gehe ich auch mit. Also Tutoren,
ja, da gehe ich
Tutoren
komplett
an
mit.
Sich sind halt gegen den Gedanken, dass wir halt Singleton spielen, für mein Gefühl. Und wenn Leute Tutoren spielen möchten, ist es natürlich auch eine gute Sache, aber halt gerade die, die du angesprochen hast, diese doch sehr offenen Tutoren, finde ich persönlich auch schwierig. Ich hab,
aber sind Ram-Spells nicht auch Tutoren?
Ja, absolut. Aber das sind halt keine super offenen Tutoren. Die meisten davon suchen nach Basic Lands. Ist das fair? Das ist nochmal eine designtechnische Frage. Und warum ist Grün eigentlich die stärkste Farbe in Commander? Aber, also vor allen Dingen in diesem Power Level. Aber das ist, glaube ich, ja, nochmal eine andere Geschichte. Was sagt ihr? Ich habe mir eins mit Fragezeichen aufgeschrieben und das ist Underworld Breach. Was haltet ihr?
Grandiose Karte, rein in jedes Deck. Super.
Auch im Mid-Power?
Ich glaube tatsächlich auch, dass. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass die Karte auch sich super gut skalieren lässt. Ja. Also, sie wird halt, wenn du halt kein Storm-Deck spielst, was man in Mid-Power eh, ich hab's versucht, sehr, sehr schwierig spielen kannst, ohne dass es halt einfach komplett am Ende doch wie High-Power ist. Ist es halt wirklich einfach eine Karte, die du sehr gut skalieren kannst, weil was, wenn, sag ich mal, die spielst und du musst halt, hast ein Flashback für irgendeine Kreatur, die 5 Mana kostet, musst dafür auch noch 3 Karten ins Exil schicken aus deinem Friedhof, dann ist die halt einfach gar nicht mehr so gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, mit Power ist es ein rotes Regrowth, das zusätzlich noch den Text hat, remove 3 cards from a graveyard.
Ja, das weiß ich ja. Also ich, immer wenn ich die am Tisch gesehen habe, dann habe ich das Gefühl, kommt die Combo halt auch relativ schnell. Weil auch in Midpower werden halt Wheels gespielt. Aber und auch in Midpower spielen die Leute. Ja, ja, also halt nicht Wheel of Fortune, sondern halt Wheel of Misfortune. Und für die Person, die es halt braucht, ist das halt auch ein Wheel, um das, um die Underworld Breach zu fuelen. Oder du spielst halt ein Windfall. Also du musst ja kein reines Rotdeck spielen dafür. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, also ist immer noch Mana der limitierende Faktor. Aber wenn du dann zusätzlich eine Smothering Tide draußen hast, dann ist es das halt auch nicht mehr.
Aber Owe, mein Hase.
Ja.
Wenn ein Deck Wheels, Underworld Breach, Smothering Tide und komm, legen wir noch einen drauf, Notion Thief pauschal verbaut hat. Ich weiß nicht, ob ich dann noch sagen würde, das ist der klassische Mid-Power-Haufen, den ich erwarte.
Genau. Deshalb weiß ich halt nicht, ob,
ne, also,
Underworld Breach in anderen Decks gespielt wird. Außer Decks, die das halt so abusen können.
Weil ich finde nämlich, dass diese, gerade diese Karten Wheel Payoff im Mid-Power sehr, sehr kritisch sind. Weil, also anders, wenn mir ein Gegner erzählen will, ich spiele mit Power Deck, hier ist meine Smothering Tithe, Zug 4, und hier kommt ein Windfall, dann muss ich grinsen und hole eigentlich schon so ein bisschen so die Clownsnase hier aus der Schublade, weil ich mir halt so denke, ich rechne halt nicht damit, dass mein Gegner Zug 5 auf einmal mit plus 18 bis, keine Ahnung, 25 Mana rausgeht. Dann spielen wir ein anderes mit Power. Deswegen finde ich einfach, dass Und um sozusagen jetzt den Kreis zu der Frage schließen zu können, in einem Deck, das nicht darauf ausgelegt ist, Underworld Breach zu abusen, sondern es wirklich einfach als Value Piece mitspielt, ist sie völlig fein. Aber es hat wieder was damit zu tun, wie bin ich als Spieler drauf, wie sehr gehe ich da rein.
Spiele die Karte nämlich in Baral und Karizev tatsächlich auch als Teil meiner Win-Option, weil ich halt natürlich da auch dann irgendwann ganz viele Spells spielen kann oder möchte. Allerdings, ich habe die noch nie wirklich effizient vor Turn 9 oder von Turn 10, also 10, irgendwie einsetzen können. Also, dass sie wirklich dann schon sagt, jetzt macht die mir so viel Value, dass die mir richtig was bringt. Ansonsten war die ganz oft halt einfach so, okay, ich spiele sie. Ja, ich spiele dann nochmal irgendwie dann halt ein, also ein, weiß ich nicht, ein Serum Visions aus dem Friedhof, zack, und spiele dann nochmal eine Depth Analyze oder irgendwie sowas. Also, die ich ja eh flashbacken kann, aber ne, irgendwas, was mir nochmal. Und dann habe ich halt einfach für 2, 5, 7 Mana und 3, 6 Karten aus dem Friedhof, habe ich halt 4 Karten gezogen.
Viele Karten haben auch so ein bisschen diesen oder das Problem, dass sie den Ruf haben, ja, das ist ja ein CDH-Staple und pipapo. Aber der Unterschied ist halt, dass CDH-Decks ja darauf ausgelegt sind, diese Karten absolut zu abusen und im Grunde halt de facto etwas nicht Faires damit machen wollen. Wenn mein Deck aber nichts Unfaires mit einer Breach machen kann, de facto, dann finde ich, ist es halt auch wieder eine völlig feine Karte. Da wäre zum Beispiel der Yawgmoth Will auch halt so eine Karte, ja, kann theoretisch fies sein, aber wenn ich mir jetzt meine Spells für 3 Mana mehr recyceln muss, dann habe ich halt auch schon wieder nicht so viel dabei gewonnen. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, immer das, was kann das Deck sozusagen hinten raus mit so einem Push machen.
Ja, dem würde ich zustimmen, obwohl gerade Schwarze, also Yawgmoth Will kostet, glaube ich, ist auf der Reserve-Liste, oder? Also es kostet halt auch eine ganze Menge Geld.
Kostet auch noch Honey oder
Ja,
Honey
genau.
oder 120 oder so.
Dementsprechend würde ich das auch eher nicht in Mid-Power erwarten, einfach weil es eine seltene Karte ist. Und die meisten Menschen, gegen die ich spiele, die spielen noch nicht so super lang. Und die Super Staples sind doch eher in, also halt diese super teuren Karten sind doch eher in höhere Power-Decks. Ja, wenn du die Underworld Breach nicht abusen kannst, finde ich, also habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird sie auch nicht gespielt. Weil dafür ist sie dann, wenn du sie wirklich nur als Regrowth nimmst, ist sie halt einfach zu schlecht. Ich hab's eben, deshalb war das eine Frage, die ich hatte,
Ja, alles
ob
gut.
ihr auch dieselben Erfahrungen gemacht habt. Also immer wenn ich die am Tisch gesehen habe, ist danach die Combo gekommen.
Was ist denn bei euch mit Duels, wo
Also
wir jetzt gerade schon bei teuren Karten sind? Also OG-Duels.
Duels finde ich, ja, find ich absolut fein. Wenn man sich die proxen möchte, kann man das auch gerne machen. Natürlich, die machen die Mana-Base wesentlich stabiler. Wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel, bin jetzt gerade dabei, das ist echt eine komplette Herausforderung aus diesen ganzen Cluedo-Karten, will ich mir halt ein fünffarbiges Cluedo-Deck bauen. Deswegen habe ich auch die ganzen Cluedo-Länder drin, die halt unsagbar, also aus meiner Sicht unsagbar schlecht sind, aber weil sie halt alle nur getappt ins Spiel kommen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, das zu haben oder halt so eine schöne Tundra, ja, dann entscheide ich mich halt für die Tundra. Einfach nur, weil ich glaube, dass eine stabile Mana-Base für das Spiel als Gänze so viel macht und das nicht negativ, sondern sie sorgt halt dafür, dass alle halt am Tisch halt auch ihre Karten einfach spielen können. Deswegen, wenn jemand sich eine Tundra proxt und die da reinballert, finde ich das für mich gar nicht so schlimm. Natürlich ist es jetzt gegenüber ein Schockland nicht zu verachtender Vorteil, ob ich jetzt so 2 Lebenspunkte oder nachher dann sogar irgendwie 6 Lebenspunkte reinballer im dreifarbenen Deck oder halt einfach die, aber meistens spielt man ja eh dann beides. Ich finde es legitim, ich spiele es selber nicht, weil ich die mir damals, die ich hatte, verkauft habe für Geld und daher jetzt kein großer Fan bin, mir dann die zu proxen, aber ich finde es vollkommen legitim, wenn Leute der Meinung sind, die können es machen. Und jetzt würde ich euch nur bitten, jeweils eine ganz kurze Antwort dafür zu geben, damit wir dann zur Anschlussfrage kommen, wegen der Zeit.
Kurz kann ich nicht.
Dann mache ich das einfach.
Versuche es,
Ich
vielleicht
finde es auch
versuche
nein, völlig
overrated.
in Ordnung. Also Dual Lands sind für mich tatsächlich einfach auch wie Patrick schon sagte, einfach Länder, die ungetappt kommen. Und der Unterschied zu getappten Ländern oder halt Schockländern ist jetzt nicht so signifikant, dass ich sagen würde, es macht einen gigantischen Unterschied für das Spiel. Also hau rein.
Ja, also nee, also ich habe im Prinzip zwei Sachen. Also einmal finde ich, ist halt dieses Argument, dein Land kostet mehr als mein ganzes Deck. Finde ich, also wird ganz oft so gebracht nach dem Motto, das ist keine Karte für so ein Power-Level. Die meisten Spieler, die Duels haben, haben sie nicht für 370 Euro gekauft, sondern hatten das Glück, sie einfach noch für ein 20 mitzunehmen. Das ist eine. Und B ist einfach, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Land zu brauchen und das Land, was du topdeckst, ist ein Tapland. Ich finde, also alleine das potenzielle Vorhandensein von diesem Szenario fuckt mich bei Taplands so krass ab, dass ich einfach jedes Land spielen will, was ungetappt reinkommt, eben damit ich einfach on curve meine Sprüche spielen kann. Es geht mir gar nicht mal um Rampen oder Fetchland aufs Duel, sondern einfach zu wissen, wenn ich jetzt ein Land brauche, gibt mein Deck mir kein Tapland. Sage ich und habe in meinem Pier and Toothy das Tapped Snow Duel, da diese Comes,
ja, aus
die ja
Kaltheim.
jeder Land-Type sind, aber ja, genau. Aber auch das spiele ich nur, weil ich es mir halt Zug 2 mit Farseek holen kann und es eh getappt ins Spiel käme. Aber ansonsten mag ich keine Taplands.
Okay. So. Ich will jetzt nicht die Diskussion eröffnen, Taplands oder nicht, auch wenn ich jetzt gerade mir von hinten meinem Stapel schon...
Wir haben noch erst ein Drittel der Zeit rum.
Ranking, aber wir führen diese Diskussion auf jeden Fall. Ich habe mir auch hier schon das Spelunking, auf der 3 Mana irgendwie kostet und dann sorgt es dafür, dass meine Länder ungetappt ins Spiel kommen. Schöne Karte, by the way, für Budget Mana Base. Aber wir wollen noch die letzte Frage, nämlich kann man jetzt auf dem, wenn wir jetzt über diese ganzen Dinge gesprochen haben und aus meiner Sicht überraschend vielen Punkten noch einig waren, könnte man sagen, man kann mit Power operationalisieren. Also können wir sagen, es gibt so einheitliche oder könnten wir einheitliche, allgemeingültige Regeln aufstellen? Also allgemeingültig wären sie ja nur, wenn sie von allen akzeptiert sind. Aber könnten wir versuchen, das so zu machen, dass man sagt, okay, wir brauchen gar nicht hier diese 20 verschiedenen Skalen, die es gibt. Und da gibt es irgendwie einen 30er-Skala, 10er-Skala, bla, sondern sagt einfach nur, wenn du in dem Pre-Game-Gespräch diese ganzen Sachen ansprichst, dann ist klar, wir reden hier über ein Mid-Power-Game. Uwe, fang du diesmal mal
tatsächlich an. Wenn im Pre-Game-Gespräch rauskommt, dass keiner Fast-Mana und keiner Tutoren spielt, dann bin ich eigentlich schon komplett fein mit dem, was da kommt. Also dann würde ich schon sagen, dass meine Decks equipped sind, um mit dem fertig zu werden. Free Interaction ist noch ein Punkt, den ich auch mit ansprechen würde, und wenn der auch noch negativ ist. Also das sind die drei großen Punkte, die für mich relevant sind. Fast Mana, damit meine ich halt die Zero Mana Rocks und Rituale, die günstigen Rituale. Die Zero Mana Interaction sind die Spells, von denen wir jetzt auch schon zur Genüge geredet haben. Und Tutoren sind vor allen Dingen halt die schwarzen Tutoren oder die sehr günstigen, also die der Ein-Mana-Tutoren-Cycle aus, ich glaube, es war Mirage, also halt Worldly Tutor, Demonic Tutor und dergleichen. Also wenn solche Tutoren nicht gespielt werden, dann bin ich eigentlich ein Happy Camper.
So, bevor jetzt Flo darauf antworten kann, unterbreche ich mal die Folge an der Stelle. Und würde die Frage an euch da draußen geben, was ist für euch mit Power? Also was sind Punkte, wo ihr denkt, okay, darauf können sich alle einigen. Oder auch einfach ganz individuell, was ist für euch grundsätzlich mit Power? Und dann machen wir etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben bei Shiny's Command. Wir beenden dann die Folge mit einem Cliffhanger und werden erst beim nächsten Mal, beziehungsweise ich glaube sogar beim übernächsten Mal erst erfahren, was Flo dazu sagt. Und eure Meinung zu dem Thema könnt ihr auf den Herumkommandiert-Server im Bereich Herumphilosophiert äußern. Die würden wir dann tatsächlich auch beim nächsten Mal mit reinpacken. Das heißt, wir würden auch eure Definition dann einmal vorlesen und benennen. Und wie gesagt, es kommt noch was. Wir werden auf jeden Fall die Diskussion noch weiterführen. Wir werden noch Banlist mit da reinpacken. Also welche gebannten Karten sind vielleicht auch zu stark für Midpower und welche nicht und welche wären absolut fein. Auch das kommt nochmal. Für heute war es tatsächlich das mit Shiny's Command. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ove und bei Flo. Freue mich, wenn die auch dann beim nächsten Mal dann halt im Part 2 der Folge mit dabei sind. Und allen HörerInnen wünsche ich einfach nur noch einen schönen Abend, schönen Tag und eine gute Nacht. Bis demnächst, euer Shiny.